Hallo, Herr von Uslar Gleichen. Liebe Grüße von Frau Schnabel, sendet Ihnen Martin Semmelrogge.
Herzlich willkommen zu Denkbar, dem Podcast für Unternehmer. Der Ort, an dem Themen besprochen werden, die uns wirklich bewegen. Die kleinen Stolpersteine im Alltag, manchmal generationsübergreifend, manchmal diskutabel, aber auf jeden Fall immer konstruktiv, werden aufgearbeitet durch Alexander von Uslar Gleichen und Katharina Stapel.
Wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Stapel und alle die, die uns da draußen zuhören, zu einer weiteren Folge unserer Denkbar. Ich finde ja diese Wortfindung, liebe Frau Stapel, denkbar,
Ja.
ist uns, finde ich, gut gelungen, weil das ist so schön polyinterpretabel. Finden Sie nicht auch?
Guten Morgen, ja, das finde ich auch.
Wenn
Finde ich,
sich
ist
so
uns
vieles
sehr gut, sehr,
denkbar.
sehr gut gelungen. Ja.
Ja, wir können auch zum Denken an die Bar gehen.
Ja, genau.
Oder ist es denkbar, das? Ja, ich finde es jedenfalls total schön und damit steigen wir einfach mal unsere heutigen verschiedenen denkbaren Themen ein.
Oh ja.
Und ich möchte einfach mal starten, weil mir das auf der Seele brennt, mit einem Erlebnis, das ich also gestern geschildert bekommen habe von einem ausbildenden Betrieb.
Oh
Ich mache
ja.
das ja ganz gerne, dass ich immer einen Schwank aus dem Leben erzähle, was das ja immer etwas ist, was uns alle so kitzelt. Und das ist also folgende Situation: Eine Unternehmerin, die mir erzählte, dass sie Auszubildende hat. Und wir nehmen einen davon jetzt mal raus. Und dieser gute junge Mensch kriegt eine Aufgabenstellung. Und dann macht er die so lange, wie er daran Spaß hat. Und wenn es dann irgendwie unangenehm wird und müsste es zu Ende führen, aber irgendwas passt dann nicht mehr, dann geht er einfach weg und sucht sich was Neues oder stellt sich zu jemand anderem hin und nimmt da irgendwie was mit auf und ist also sehr, sehr unstet in den Dingen, die er so machen soll. Mit dem
Ja.
Ergebnis, dass
Oha.
sowohl die Vorarbeiter als auch die Kollegen zur Unternehmerin gegangen sind und haben gesagt, hier, hören Sie mal zu, wir nehmen den nicht mehr mit. Wir nehmen den auf keine Montage mit, kein gar nichts, weil das funktioniert nicht, das kommt nie irgendwie zu Ende, was der da macht. Woraufhin die gesagt hat, ja, dann formt ihn doch. Ist ein junger Mensch, der doch eigentlich es auch gar nicht so genau weiß. Also ihr seid ja auch irgendwann mal dahin gebracht worden, um irgendwas zu tun und zu Ende zu bringen. Woraufhin sie fragwürdige Gesichter erntete und das Ergebnis war, dass nichts passierte und die das einfach nicht gemacht haben, sondern sie wollten eben unverbindlich bleiben, wie wir ja heute alle so sind, also keine klaren Ansagen machen. Könnte ja jemand vielleicht irgendwie was dagegen haben oder so. Tja, und sie wusste gar nicht mehr, was sie machen sollte. Aber, und jetzt wird es interessant, weil das ist ja eigentlich etwas, was ganz viele erleben. Es hat nämlich dann ein Mensch mit einem Migrationshintergrund, der irgendwie vor 10 Jahren nach Deutschland gekommen ist, aus Syrien, und hat also hier gelernt und seine Ausbildung gemacht und ist froh, in Deutschland sein zu können und arbeitet, ist ein
Ja.
total toller Mitarbeiter, wie mir gesagt worden ist. Und dem hat sie gesagt, hier kannst du das nicht mal übernehmen. Und siehe da, es dauerte gar nicht lange und auf einmal funktionierte das.
Ah.
Genau, ach, wieso funktionierte das? Eigentlich hängt das damit zusammen, dass der gute Mensch mit einem anderen Grundprägungshintergrund aus seiner Kultur gekommen ist, in der das Umgehen mit nachfolgenden Generationen noch anders gehandhabt wird,
Ja.
als das bei uns ist. Weil wir ja immer irgendwie versuchen, allen gerecht zu werden und nett zu sein und verbindlich etwas zu sagen, wird schwierig und so. Und der hat das einfach getan. Und die Auszubildenden, die jetzt in seiner Obhut sind, und das sind also ein paar, sind total froh, dass sie jemanden haben, der ihnen eine klare Linie gibt.
Ja.
Also der
Abs.
macht mit denen nichts Böses, aber der sagt eben nichts, du machst deine Arbeit und dann geht er hin und führt ihnen auch vor, wie gut es ist, dass sie da nur eine Ausbildung bekommen können. Also das finde ich so irre. Was sagen Sie dazu?
Ich glaube, das ist der Kern und das erlebe ich immer wieder, dass wir momentan in so einer unverbindlichen Geschichte leben. Wir wollen alle immer frei sein, frei entscheiden und vergessen dabei, dass es dann an einem bestimmten Punkt orientierungslos wird. Und sobald Menschen Orientierung verlieren, und das kenne ich von mir auch, das wird jeder von sich kennen, fehlt die Motivation. Ja? Also, Denn sich intrinsisch motivieren heißt natürlich auch, dass wir bestimmte Regeln haben, bestimmte Rahmenbedingungen haben, bestimmte Ziele haben. Und wenn das nicht stattfindet, dann sind die Leute, ich will nicht sagen depressiv, aber die werden auf jeden Fall nicht mehr aktiv. So. Und ich finde es so schade, dass dieses, ich setze eine Regel und ich setze mich dafür ein und ich gebe was vor und ich unterstütze und ich gebe Konsequenzen, dass das so derart negativ besetzt ist, dass wir uns das nicht mehr trauen.
Ja.
Davon ab, finde ich, ist es auch einfach schlichtweg eine Wertschätzung. Also wenn ich einen Auszubildenden habe, dann trage ich auch Verantwortung. Ich habe heute früh habe ich eine Stellenanzeige gesehen. Wir wachsen, wir expandieren. Was wollen Sie haben? Nur Praktikanten. Wo ich dann denke, auch schade, Freunde, da ist schon wieder klar, was irgendwie kommt. Ja? Also ein Praktikant zu haben bedeutet doch, oder auch einen Auszubildenden Verantwortung zu haben, dem was zu geben, dem zu unterstützen. Das ist halt ein bisschen Arbeit, klar. Aber das braucht klare Kante. Bin ich absolut bei Ihnen.
Also die Chefin da hatte mir auch gesagt, ich habe eine Verantwortung übernommen und einen Erziehungsauftrag.
Ja.
Auch wenn ich den in dieser Art und Weise eigentlich gar nicht ausführen will, aber es gehört ja irgendwie mit dazu.
Ja.
Und das machen wir schon seit Jahren so und ich möchte das auch gerne weiterhin so haben. Aber das ist, glaube ich, im Moment in ganz vielen Bereichen so, also ich sage das ja immer wieder, das ist meine persönliche Überzeugung, wir haben die wunderbaren 68er gehabt, die ganz viel positive Dinge für unsere Gesellschaft erwirkt haben, aber wir wissen ja alle, dass jede Medaille zwei Seiten hat.
Ja.
Und die zweite Seite fällt uns im Moment auf die Füße, weil wir natürlich jetzt auf einmal in der Situation sind, dass nicht mehr zwei Generationen vorher eine weitere Generation mit Werten und mit Gemeinschaftsdenken und dergleichen mehr versorgt, sondern dass sie eben die erste Generation von den 2,5 eben sagt, denk an dich, du hast Rechte. Ja, hast auch Pflichten, aber du hast Rechte. Besinn dich auf dich, du bist toll. Es geht nur um dich. Und die Gemeinschaft, ja. Ne? Also das ist das, die noch da sind. Die leben ja unter uns, die auch nach wie vor die ganz Jungen und die Mittleren beeinflussen. Und die Mittleren beeinflussen ja genauso die dann das gelernt haben, das so zu tun und wirken damit natürlich auch die nachfolgende Generation wieder ein. Und dann sind die jungen, neuen Leute da, die sagen, okay, ihr sagt alle, ich bin einzigartig, ich bin ganz toll, was ja jeder Mensch tatsächlich ist. Aber das meine ich ja jetzt auch nicht in dem, was wir gerade besprechen. Und daraufhin auch, dass sich umkehrt. Also es ist auf einmal 2,5 Generationen, die sich gegenseitig klar machen, dass sie eigentlich nur für sich selbst sorgen sollten. Aber auf der anderen Seite fängt es an, dass man vermisst, dass eben jemand wie ein Auszubildender seinen Weg mal gerade geht. Und das fällt uns im Moment auf die Füße.
Ja, das sehe ich auch so. Also mit Sicherheit sind nicht alle so. Klar, das muss man wahrscheinlich mal wieder an dieser Stelle dazu sagen. Aber der Trend, da bin ich völlig bei Ihnen, der ist absolut da. Und was mir fehlt, ist einfach mal so das gesunde Mittelmaß. So. Also ich finde es völlig fein, wenn man erkennt, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was brauche ich nicht, wo muss ich vielleicht nachjustieren, alles gut, ja. Wo darf ich vielleicht auch mal was äußern, ja, dass ich etwas brauche oder mir wünsche, finde ich völlig fein. Aber in meiner Welt kommt auch erstmal das Geben vor dem Nehmen. So. Das ist vielleicht auch noch mal so ein Punkt. Und ich finde den Begriff Erziehungsauftrag, habe ich gerade kurz überlegt. Man traut sich ja das gar nicht mehr zu sagen, Erziehungsauftrag. Aber im Grunde genommen ist es ja so. Man holt jemanden hinein in ein bestimmtes Arbeitsumfeld. Das ist ja erstmal auch ein Kosmos, wie im Familienkontext ja eben auch. Und da gelten bestimmte Regeln, da gelten bestimmte Kulturen und so weiter und so fort. Also von daher finde ich den Begriff Erziehungsauftrag so, wir gucken mal, was du leisten musst, was wir leisten müssen, damit du hier in dieses Umfeld auch gut reinpasst. Ja? Ich glaube, das wird tatsächlich unterschätzt. So. Und ich bin kein Freund davon, jemanden immer alles hinterher tragen zu müssen oder jedes Mal das Umfeld zu ändern, nur damit jemand da irgendwie zufrieden ist und alles passt. Also es muss ein Geben und Nehmen sein. Also es muss auch möglich sein, dass ein junger, frischer Mensch, der irgendwo reinkommt, auch Dinge sehen darf und auch kritisieren darf und Verbesserungsvorschläge machen darf. Ich finde, das sollte absolut gegeben sein. Aber gleichzeitig brauchen wir auch die Wertschätzung und ich sag mal die Selbstwirksamkeit. Also was kann ich dazu beitragen? Wo kann ich mich vielleicht verbessern, verändern? Was habe ich zu geben und nicht nur, was habe ich zu kriegen?
Nun, er hat schon Sokrates gesagt, dass die folgende nachfolgende Jugend nicht mehr erzogen ist und sie nicht mehr Danke sagen können. Und wenn wir mal auf die Geschichte zurückgucken, weil das soll ja jetzt hier nicht nur einfach so negativ klingen, das ist ja nur das, was mir im Moment so sehr auffällt, werden wir erleben, dass es genau umgekehrt auch wieder sein wird. Wir brauchen ja als Menschen auch immer eine gewisse Zeit, um Dinge zu lernen. Also wenn wir auf einmal in die eine Richtung laufen, dann stellen wir irgendwann fest, oh, so geht's nicht. Und dann laufen wir in die andere Richtung und dann stellen wir fest, ah, hier ist es auch nicht so. Und dann finden wir irgendwie ein Mittelmaß. Ich gehe mal davon aus, dass nachfolgende Generationen, wie die meiner Enkelkinder zum Beispiel, da wieder ganz anders damit umgehen werden. Und eben das, was wir im Moment erleben, wie so eine Brücke in diese Richtung ist. Also es wird sich auch wieder verändern. Davon bin ich überzeugt.
Ich bin halt kein Freund davon, zu sagen, wir und die und so, ne? Oder die Alten und die Jungen und die Mittleren und die Boomer und wie sie alle heißen. Warum nicht miteinander voneinander profitieren? Also das ist immer mein großer Wunsch, dass ich sage, Mensch, also jede Generation, jede Denkweise, die hat ja auch eine spezielle Perspektive, von der man etwas lernen kann, sowohl alt von jung als auch jung von alt. Also wir scheinen da noch nicht so richtig flächenübergreifend gute Lösungen gefunden zu haben, dass wir sagen, Mensch, also Mentoring-Programm, was gegenseitig ist oder keine Ahnung was. Ja, also das ist so schade, das vermisse ich noch so ein bisschen.
Noch, recht. Genau. Es wird kommen. Es ist jetzt die Aufgabenstellung, das irgendwie mitzutragen und anzustoßen.
Ja.
Deswegen erlaube ich mir auch ab und zu mal, das anzusprechen. Ich möchte dabei ja auch niemanden irgendwo in die Seite fahren. Das liegt mir fern. Und es wird sicherlich den einen oder anderen geben, die uns hier zuhören und sagen, werden das vielleicht nicht so nachvollziehen wollen können. Aber es gibt auch genügend andere, die diese Erlebnisse haben und selber nicht genau wissen, wie damit umgehen. Deswegen denke ich, sollte man auch ruhig mal Stellung beziehen, so wie ich das tue jetzt.
Ja, klar.
Und zu sagen, jawohl, ich bin der Meinung, dass das so nicht auf Dauer funktionieren kann und ich mich erschrecke darüber und viele, viele andere eben auch, weil wir müssen uns darüber austauschen, um Wege zu finden.
Absolut.
Und das sind ist auch wir ein auch Thema. Mal, finde ich, bei einem weiteren Thema, ich nehme so einen Ball, weil das schließt sich da ja irgendwie mit an und werfe ihm das Stichwort Weiterbildung zu.
Oh Mann. Da kann ich tatsächlich einen kleinen Schwank erzählen. Ich habe meine Ursprungswurzeln habe ich in der Gesundheitsbranche. Das heißt, ob das Lebensmittel oder Pharma war oder im diätetischen Bereich, da sind ja so meine Anfänge gewesen. Und da ist es üblich, dass man sich für Weiterbildung interessiert, dass man das durchführt und dass man das auch noch transparent nach außen macht. Dass es eine Selbstverständlichkeit ist und dass es eher die eigene Qualifikation aufwertet. Also je mehr Fort- und Weiterbildung man gemacht hat, desto anerkannter war man tatsächlich, oder ist ja heute auch noch so, ist man tatsächlich auch. Und nun war ich jetzt in einer anderen Branche etwas aktiver und bin dort sehr überrascht. Ich bin da selber als Dozentin in einem Weiterbildungslehrgang involviert und bin extrem überrascht, welche Hürden es gibt, dass sie das mitteilen. Also ja, ich habe teilweise das Feedback bekommen, es ist mir unangenehm, dass ich hier eine Weiterbildung mache, weil das bedeutet ja, dass die Leute denken, ich habe es nötig und ich konnte vorher nichts.
Ich habe es nötig.
Und das dann habe ich gedacht, ja krass, also das ist völlig fernab meiner anderen Realität, die ich mal erlebt habe. Und insgesamt muss ich sagen, finde ich das eine spannende Sache, dass wir in einer Zeit, und der nicht so viel wandelbar ist wie der Wandel gerade, also wo wir uns entwickeln, wo ja alles auch schneller und ich sage jetzt mal breiter, ja, schneller und breiter wird. Mir fehlen da auch die Worte, wie man da denken kann, dass Weiterbildung eher ein negatives Element ist. Also vielleicht bin ich da auch verkorkst.
Also da komme ich mal von einer anderen Seite noch dazu.
Ja.
Weil Weiterbildung negativ besetzt, wenn ich das mal aufgreifen möchte, weil das habe ich hier und da mal mitbekommen. Es wird ja in vielen, auch in Stellen angeboten, in vielen Betrieben immer gesagt, und wir bilden sie weiter.
Ne? Oh ja, ja.
Also diese Aufforderung bzw. der Hinweis, dass weitergebildet wird, ist ja auf der einen Seite erstmal per se, sollte man meinen, toll. Wenn ich mir aber vorstelle, dass, und das habe ich eben das eine und andere Mal gespiegelt bekommen, dass Mitarbeiter, die in einem handwerklichen Beruf unterwegs sind, nehmen wir den einfach mal, die Information bekommen, du musst weitergebildet werden. Am nächsten Sonnabend und am nächsten Sonntag und dann gehst du nach da und dann gehst du nach da und gehst nach da. Dass die das abschreckend finden. Also nicht alle, aber es gibt eben doch so manch einen Menschen, der sagt, wieso? Ich habe meine Arbeitsstelle, die ich hier habe. Ich habe meine Ausbildung gemacht. Ich lerne in meinem täglichen Leben das, was ich hier tue, das zu verfeinern, weil die Lebenserfahrung dazukommt und ich kriege mit, was mein Meister da sagt oder was da ist. Also die bleiben ja sowieso auch nicht einfach mal auf einem Stand von vor 30 Jahren. Aber diese Bange, wieder eine Schulbank drücken zu müssen, hinterher eine Prüfung abzulegen, ein Zertifikat erhalten zu müssen, wieder sich hinzusetzen und unter Umständen, wenn ich doch eigentlich meinen Tag mit meiner körperlichen Arbeit verrichte, dann unter Umständen bei einer Weiterbildung über Stunden zu sitzen und meinen Geist gar nicht so geschult zu haben, dass ich das mitkriegen kann, dabei unter Umständen ins Hintertreffen geraten, weil andere mehr wissen als ich, schreckt nämlich auch ab. Also diese generelle Aussage, wir bilden dich weiter, kann für viele auch bedeuten, und für manch einen tut es das, ach du liebe Zeit, nee, das will ich nicht. Also da müsste man in meinen Augen noch wesentlich mehr differenzieren und da auch tatsächlich die Menschen abholen, wo sie sich auch tatsächlich wohlfühlen oder nicht wohlfühlen. Ne? Also der eine möchte gerne weitergebildet werden und der andere sagt einfach, das muss nicht so zwingend für mich sein.
Aber ist es eine kulturelle Frage? Also von dem, wofür mache ich das und ist es meine Arbeitsstelle und bin ich mir das wert, mich da weiter einzuarbeiten? Also wie, also sich weiterzubilden hat ja auch viel mit Spaß zu tun. Ne? Also macht mir das Freude, dass ich mich an dem Punkt weiterentwickle? Macht das für mich Sinn? Also ich frage mich gerade, halten Sie das als Muss, dass Mitarbeiter sich weiterbilden, wenn es für das Unternehmen erforderlich ist?
Generell ist es positiv, ja, gar keine Frage. Generell ist es positiv. Nur in auch einer Zeit, in der wir ja nach Mitarbeitern suchen, in der wir nicht genau wissen, wo wir die Facharbeiter herkriegen. Und es gibt Bereiche, insbesondere im Handwerk, bei denen weitere Entwicklungen permanent ja da sind, ja gar keine Frage. Aber ich unter Umständen einen guten Mitarbeiter bekommen könnte, gerade wenn die nicht 35 oder 28 sind, sondern wenn sie unter Umständen Ende 50 sind und haben irgendwie noch 10 Jahre zu arbeiten und machen den Job vielleicht schon eigentlich seit 40 Jahren und auf einmal sagen die, nee, dann bin ich nicht mehr so zufrieden, weil diese so Veränderungen sind. Aber wenn ich zu jemandem anderen gehe, muss ich mich in meinem Alter nochmal dran gewöhnen, mich weiterzubilden in irgendeiner Art und Weise. Ich denke einfach nur, man sollte darauf Rücksicht nehmen, dass manch einen auch die Prüfungssituation einfach mal schockt. Wenn ich mal davon ausgehe, dass es ungefähr, also es sind über 80-85% der Menschen, die, wenn sie in einem Kreis mit mehreren zusammen sind und aufstehen sollen, um sich selber vorzustellen, schon ein Problem haben, weil sie vor anderen frei reden sollen. Ja. Wenn ich mir vorstelle, dass diese Menschen dann eine Weiterbildung erfahren sollen und Angst haben, sie unter Umständen zu blamieren, da sind wir ja wieder von der anderen Seite, was Sie gerade gesagt haben.
Ja.
Da glaube ich, ist noch ganz, ganz viel Arbeit, die gemacht werden sollte, um die Menschen da abzuholen oder ihnen Wege aufzuzeigen, wie. Punkt 1. Punkt 2 ist, wann sind diese Weiterbildungen? Also sind die Weiterbildungen nach Feierabend, also in meiner freien Zeit, weil einfach von mir erwartet wird, dass ich ja so pleatsch bin und sage, ich will mich unbedingt weiterbilden, dafür gebe ich mein Familienleben her. Dafür gebe ich unter Umständen Urlaub her, dafür verzichte ich auf irgendwelche anderen Dinge. In einer Zeit, in der wir immer davon reden, dass ich das Recht habe auf, ist es, glaube ich, der nächste Schritt, der schwierig ist.
Puh, so viele Sachen jetzt auf einmal. Also zum Punkt 1. Nehmen wir mal an, wir haben Dachdecker XY und die, es gibt eine neue Art, ich habe keine Ahnung übrigens von Dachdeckern, das werden Sie gleich merken, aber es gibt irgendwie eine neue Art von,
ja, und wie man Biberschwanz. Das ist jetzt nur ein Synonym für irgendwas.
Absolut. Ja, so, nicht, ja, genau.
Das sollten wir jetzt nochmal betonen.
Ja, ja, völlig wurscht. So. Es gibt irgendwie eine neue Art und Weise, Biberschwanz zu legen. Keine Ahnung. Ja, so. So, und der Chef ordnet an, so Freunde, wir geht jetzt da alle hin und dann macht ihr die Prüfung und dann haben wir vielleicht ein Drittel, die darauf keinen Bock haben, vielleicht auch die Hälfte, das weiß ich nicht, und vielleicht auch ein Drittel dabei, die Prüfungsangst haben. So, jetzt frage ich mich auch, ist es tatsächlich auch nötig? Also reicht es nicht, wenn ich einen habe oder vielleicht auch zwei im Team, die sagen, oh, ich habe da richtig Spaß dran, ich lerne das und das ist für mich auch Umgang mit neuen Dingen, mit Weiterentwicklung. Die Aufgabe ist doch nicht nur, dass jeder Einzelne irgendwie was lernt, sondern auch, dass der was lernt, das in das Team trägt. Also in meiner Welt müsste gar nicht jeder jetzt zu dieser Prüfung hin und gar
das
nicht
ist,
jeder.
Das ist, glaube ich, das Stichwort. Ja.
Sondern einfach ja. zu sagen, okay, die da vorne rangehen, ne, die da Bock haben und die da Spaß dran haben, die auch das Thema irgendwie gut für sich verwursten können, die tragen das mit. Und das ist dann, wenn ich dann Geld investiere in einen Mitarbeiter, und das ist ja oftmals nicht wenig, was so eine Weiterbildung kostet, und das lohnt sich der Invest, das ist außer Frage, aber dann finde ich es auch mehr als recht zu sagen, okay, dann ist aber auch dein Job, gleichzeitig zu gucken, wie implementieren wir das hier für uns ins Unternehmen? Also wie können die anderen von deiner Weiterbildung partizipieren?
Ja, ich glaube, das ist das, ne? Dass man genauso vorgehen könnte, aber oftmals ja noch nicht gemacht wird, weil ich, für mich weiß ich, ob Ihnen das auch auffällt, insbesondere wenn Stellengesuche sind, wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass es um Weiterbildung geht. Wir bilden dich auch weiter und sowas. Ne? Also da ist das große Fahnenschwenken auch mit dabei in Weiterbildung. Und da habe ich immer so gedacht, das muss man vielleicht auch einfach dann mal nochmal anders aufgreifen.
Ja, und vielleicht ist es auch ungeschickt und aus der Not heraus, dass man sagt, oh, wir haben Schwierigkeiten, Fachkräfte zu kriegen oder gut ausgebildetes Personal. Das heißt, hier können sich dann noch die bewerben, die sich nicht hundertprozentig qualifiziert fühlen, weil sie wissen, okay, hier werden sie weitergebildet. Weil ich gehe ja erstmal grundsätzlich davon aus, dass ich den passenden Mitarbeiter habe. So, jetzt hatten wir aber Arbeitnehmermarkt. Das heißt, wir konnten da nicht mehr so wirklich von ausgehen. Die Zeiten waren ja schließlich vorbei. Die Karten sind, denke ich, nach Corona oder sofern man das sagen kann, neu gemischt. Da werden wir nochmal, glaube ich, mit einer anderen Perspektive auf den vielleicht noch Fachkräftemangel gucken. Aber ich glaube,
das Thema bleibt spannend. Da bin ich bei Ihnen. Das kann gut sein, dass sich das ein bisschen umkehrt.
Das kann sein. Also das muss man einfach auch gucken, so tragisch wie das ist. Aber es werden natürlich wahrscheinlich viele Fachkräfte auf dem Markt wieder zur Verfügung stehen. So. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich die Aufgabe der Unternehmen in meiner Welt, eine Weiterbildungskultur zu schaffen. Es muss möglich sein, dass jeder von einem Learning partizipiert. Und sei das Weiterbildung, die man macht, oder auch Learnings im eigenen Projekt, im Job. Also es gibt ja immer mal wieder Dinge, wo man sagt, ach Mensch, das mit dem Kunden. Wir kommen immer wieder an dieselben Punkte, wo dieselben Kundengespräche stattfinden, die irgendwie ungünstig sind, die Zeit kosten, die Nerven kosten. So, und dann hat jemand was ausprobiert, ein neues Learning gemacht, und hat gesagt, so, das funktioniert. Ich gebe das gerne mal weiter. Und wir haben, das erlebe ich leider häufiger, immer noch dieses Inseldenken. Also ich finde es gut, wenn jemand was Gutes macht, was Gutes erfahren hat, dass die anderen davon partizipieren. Und genauso andersrum. Also ein Fehler wird ja erst dann zum Fehler, wenn man ihn mehrfach macht. So beim ersten Mal ist es immer noch ein Learning. So. Also ich glaube, wir müssen viel mehr davon partizipieren, was funktioniert und was nicht gut funktioniert.
Ja, da sind wir wieder bei dem Nächsten. Das kann ich auch erzählen. Das hätte ich eigentlich sonst zu einem anderen täglichen Schnack gemacht. Eine Erfahrung oder eine Erzählung eines anderen Unternehmens in Bezug auf einen auszubildenden Menschen, der dann sogar in so eine Art, also so einen Kurs geschickt wurde, der irgendwie über eine Woche ging oder zwei Wochen oder irgendwie sowas. Und der kam zurück und in dieser Kursbewertung gab es also keine Zensur als solches mehr, weil die ist ja zu verbindlich eine Zensur, sondern da stand dann irgendwie mit 23% teilgenommen. Also die Bewertung war 23%. Und daraufhin war der Auszubildende so, dass er sagte, ja, ist doch eigentlich ganz gut so. Und dann hat dann eben sein Chef gesagt, das ist eine glatte 5. Dann sagt er, wieso ist eine glatte 5? Ja, wenn du dir das mal anguckst, es gibt ja auch keine Noten mehr. Es ist ja einfach nur eine Aussage. Und er hat gesagt, ja, aber ich bezahle Geld, um dich dahin zu schicken, damit du also eine Ausbildung erfährst in dieser Sparte, Weiterbildung, ja auch immer. Und da ist mit einer glatten 5 zurückzukommen. Ja, wieso? Das ist doch gar keine, bin doch immer da gewesen. Und dann hat er gesagt, nee, hier unten steht drin, dass sie ganz oft gar nicht da waren. Wie, kann doch gar nicht sein. Also die Wahrnehmung derjenigen, die da draußen unterwegs sind, was es bedeutet, erfolgreich an so etwas teilzunehmen und wo hört der Spaß auf, wo fängt die Pflicht an? Diese Dinge, die haben wir eben auch als Aufgabenstellung da. Also das Verständnis dazu, ja, dass das, weil da nicht eine 5 steht, sondern weil da eben irgendwie nur weichgespült eine 23% steht, dann der Mensch gar nicht mehr weiß, woran er ist. Also da sind wir ja auch mit der Frage der Weiterbildung oder nicht der Weiterbildung. Will ich mich weiterbilden, will ich mich nicht weiterbilden? Wir reden ja auch immer davon, hurra, wir sind gebildet. Gehen Sie mal in eine Schule und fragen Sie mal die Kinder, die da sind, gehst du gerne in die Schule? Wer sagt denn da ja? Das sind diejenigen, die aus anderen Prägungsumfelden herauskommen und sich freuen, dass sie eine Bildung erfahren dürfen. Die meisten Kinder, die hier rumlaufen, sagen eigentlich, oh, ich muss in die Schule gehen. Also da stimmt ja schon mal was von der Grundtendenz her nicht. Also ich muss mich bilden. Oh Gott, wie schrecklich ist das denn?
Also ich bin da mal ganz ketzerisch. Kann ich natürlich auch sein, weil wir uns für eine andere Schulform genau aus diesem Grund entschieden haben. Da bin ich genau im Thema drin. Weil ich glaube, wir haben keine Bildung. Wir haben eine Option auf Bildung. Aber tatsächlich ist Information in ein Kind reinzukippen, hat nichts mit Bildung zu tun. Und ich glaube, wir müssen genau da auch ansetzen, zu sagen, okay, wie lernen Kinder das Lernen?
Also das dürfte vielleicht für eine weitere Folge ein eigenes Thema
ja,
sein.
Aber das ist genau das, was sich durchzieht. Ja? Also wenn wir uns in Unternehmen angucken, ne? Ich setze mich hin und es reicht ja offensichtlich, wenn ich da gewesen bin. Ja? Das hat doch nichts mit Lernen zu tun. So, also null.
Ja, dazu muss ich aber auch den Willen haben, etwas lernen zu wollen.
Ja, und auch, ich glaube, auch das Lernumfeld spielt natürlich auch eine Rolle. Also wenn ich jetzt mir überlege, ich müsste jetzt irgendwie dauerhaft über Jahre im Frontalunterricht sitzen, ich meine, das macht man ja heute, glaube ich, auch nicht mehr so in der Form, wie es mal war, dann klar, dass die Motivation darunter geht und deswegen finde ich es halt gut, etwas zu implementieren in Unternehmen, wo man sagt, da können alle partizipieren und sich einbringen nach ihren eigenen, ich sag mal, Stärken und Schwächen. Und dann ist es für sie natürlich auch leichter, für jemand, der zum Beispiel ein bisschen introvertierter ist oder so, auch davon zu profitieren, wenn wir, jetzt bleiben wir mal beim Biberschwanz, eine praktische Geschichte damit irgendwie verbinden oder so, ja? Also, ja, ich bin gespannt. Also in meiner Welt ist Weiterbildung etwas sehr, sehr Positives. Ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen.
Unbedingt. Also ich will auch nicht jetzt den Eindruck erwecken. Ich will auch nicht den Eindruck erwecken, dass das alle so sind, weil ich weiß auch von ganz vielen anderen jungen Menschen oder mittelalten Menschen, die einfach sagen, nee, wenn ich da nicht weitergebildet werden kann und ich bleibe auf meinem Niveau stehen, ist das kein Betrieb für mich. Die gibt es natürlich auch. Ja, es ist halt nur auffällig, dass ich viel von diesen anderen Menschen mitbekomme und ich mich eben dann immer wundere dazu. Ne? Also ich fand das jetzt mal total interessant und bedanke mich auf diesem Weg mal für diesen Input. Ich hätte nie gedacht, dass es jemand sein könnte, der sagt, wenn ich das kundtue, dass ich mich weiterbilde, könnte jemand anders der Meinung sein, ich habe es nötig. Finde ich krass. Also einfach mal an unsere Podcast-Zuhörer. Haben Sie diese Erfahrung irgendwie auch schon mal gemacht oder ist das eine Tür, die gerade auch für Sie aufgeht, um zu sagen, oh Gott, ich habe da nie als Unternehmer darüber nachgedacht, dass das bedeuten kann, wenn ich sage, wir bilden da weiter und vielleicht haben Sie auch irgendwelche Hemmnisse gespürt und können die gar nicht zuordnen. Da würden wir uns, glaube ich, sehr mal über Zuschriften auch sehr freuen, um das einfach mal mit aufzunehmen. Was meinen Sie, Frau Stapel?
Sehr gerne, sehr gerne. Also ich bin ja ein kleiner, wie Sie ja vielleicht wissen, ein kleiner Wissenschafts- und Weiterbildungsnerd tatsächlich. Ich bin da, das ist genau mein Thema und ich würde mir einfach wünschen, dass wir da transparent und mit einer Selbstverständlichkeit mit umgehen. So, dass es völlig, völlig okay ist. So. sich weiterzubilden. Und das ist, es gibt so viele Optionen und Art und Weisen, wie man das heutzutage machen kann, dass ich mir gut vorstellen kann, es gibt auch für jeden eine Lösung und auch für die, die da keinen Bock drauf haben. So darf es eine Partizipation geben, die sie nicht unbedingt dazu verpflichtet, dass sie jetzt irgendwo sitzen müssen und Prüfungen ablegen müssen. Also
da glaube ich, ist noch viel zu tun, um das zu vermitteln.
Ja, aber ich glaube, also Bildung ist der Schlüssel für alles.
Das wissen wir. Das wissen wir. Nichtsdestotrotz ist dieser Schlüssel manchmal ein sehr schwerer.
Ja.
Also das sehen wir, wir wollten es jetzt in einer anderen Zeitung ansprechen, aber nochmal, in der, also eine Schule, was wird in einer Schule wie beigebracht, ist in vielen Bereichen, glaube ich, einfach sowas von antiquiert. Und es müsste der Coach in der Schule sein, der es einfach genießt, seinen Schülern etwas beizubringen mit großer Freude und mit den vorhandenen Medien, die da sind, damit die Leute, also die Kinder in der Schule, einen We Love to Entertain You-Bereich haben, der natürlich dann auch einen Bildungsauftrag erfüllt, ist ja keine Frage, aber es eben auf einer ganz anderen Art und Weise vermitteln kann. Also da sind wir, glaube ich, noch ganz weit weg von den Dingen, die tatsächlich möglich sind.
Ich habe so eine elegante Überleitung, Dinge, die tatsächlich möglich sind. Ich muss mal direkt fragen, sind Sie selbst Komposter?
Ja.
Echt? Ach krass. Also ich sage Ihnen jetzt mal was. Ich habe über meine Timeline ist mir Werbung zugespielt worden, dass ich ja einen verschlusssicheren Eimer mit System für die Küche kaufen kann zum selber Komposten. Und die Flüssigkeit kann ich dann irgendwie auch nochmal aufbereiten zum Gießen und hast du nicht gesehen. Naja, jetzt habe ich das Ding gekauft und habe gedacht, ach guck, wie war denn der Schritt eigentlich, um das jetzt zu kaufen? Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und habe ein paar Videos durchgeguckt. Ja, also was ist... ich darf gar nicht erzählen, dass ich in einer Kleinstadt beziehungsweise auf dem Dorf groß geworden bin, aber ich habe tatsächlich vom Komposten überhaupt keine Ahnung. Also mir ist das Grundprinzip schon klar. Daran hapert es nicht, aber ich habe es nie einmal selber gemacht und habe mich einmal informiert und habe so festgestellt, es gibt ja wirklich für jedes ein Tutorial. Ja, es gibt für jedes ein Video und das finde ich, muss ich sagen, sehr, sehr angenehm. Und habe mich im Zuge dessen gefragt, gerade wenn man als Unternehmen sage ich mal, nicht so ganz selbsterklärende Produkte hat. Oder auch Themen, wo man sagt, Mensch, da gibt es einen großen Wettbewerbsbereich. Oder. Das ist doch einfach, ist doch Videomarketing tatsächlich eine riesen Spielwiese, auf der man sich gut positionieren und gut zeigen kann. Oder? Was meinen Sie?
Da bedanke ich mich erstmal für die Steilvorlage.
Bengel, die war richtig gut. Die ist mir, ich bin selber auch erstaunt, muss ich sagen, wie ich die Kurve gekriegt habe. Ja.
Ja, wie schön. Weil das ja letztendlich unser täglich Brot ist, dieses in den sozialen Netzwerken.
Ja, das stimmt.
Zu tun. Und da gibt, also man kann es tatsächlich im Netz nachlesen. Und wenn man Videomarketing eingibt, dann wird man überhäuft mit Informationen, wie man das machen sollte, warum man das machen sollte. Und sicherlich für diejenigen, die sich mit diesem Thema nicht täglich befassen, ist das eine Erschlagen an Möglichkeiten, was man tun könnte. Sollte ich das tatsächlich tun? Ja, ich bin der Meinung, jedes Unternehmen sollte das tun. Und es ist eigentlich völlig unabhängig davon, in welchem Metier ein Unternehmen unterwegs ist. Also es ist natürlich auf der einen Seite wunderbar bei YouTube. Ich mache das ganz genauso. Wenn ich mich für ein Produkt interessiere, dann schaue ich nach Filmen. Und dann lasse ich mir das von 3, 4 verschiedenen Seiten ein Produkt erklären und entscheide mich dann aufgrund eines Erklärfilms, eines direkten Produkterklärung für etwas. Das ist also die eine Schiene, die man wunderbar fahren kann. Aber wenn ich doch in der heutigen Zeit eine Aufmerksamkeit erreichen möchte, um das zu zeigen, was ich tue, ist es ja eigentlich egal, ob ich einen Biberschwanz auf eine Lattung bringe und der Community erkläre, wie so etwas geht, weil ganz viele wissen es nicht, wie es geht. Die wissen, wie es geht, wollen wissen, ob sie es nicht sowieso besser können. Und die das darüber hinaus sehen, sagen dann, ja, hier, das ist ja das und das Unternehmen. ach und guck mal, so sehen die aus. Also es ist ja ein Branding auf das eigene Unternehmen. Ich muss ja nicht andauernd sagen, ich kann dir hier einen Biberschwanz verkaufen, sondern ich kann dir auch einfach nur zeigen, wer ich bin.
Genau, oder also sagen wir mal so, wenn ich jetzt bei YouTube mal bleibe und ich schmeiße mal ein paar Zahlen in den Raum, von 2019 hatten wir monatliche aktive YouTube-Nutzer von 1,9 Milliarden. So, ja. Ausgehend davon habe ich auch noch mal ein bisschen recherchiert. 50% der YouTube-User nutzen die Plattform, um Dinge zu lernen. Und diese How-To-Fragen wachsen jedes Jahr, also jährlich um 70%. So, jetzt muss ich doch als Unternehmen sagen, okay, offensichtlich muss ich jetzt auch mal erkennen, dass YouTube eine riesige Suchmaschine ist, die ich offensichtlich auch bedienen muss, weil dort potenzielle Kunden oder auch schon Kunden und Interessenten sind, die eine Frage haben oder eine Problemstellung, zu dessen Lösung ich beitragen könnte. So, also ist ähnlich wie bei Facebook. Niemand ist auf Facebook, um Werbung zu sehen. Und so ist es bei YouTube auch. Niemand recherchiert bei YouTube um irgendwelche, ich bin der Größte, ich habe das Produkt, das haue ich dir um die Ohren. Will auch keiner haben, aber vielleicht eine Problemlösung. Und ich bin überrascht, dass wir 2021 immer noch drüber sprechen müssen, dass Unternehmen sich diesem Thema mal annehmen können, ja, und auch sollten. Zu sagen, so welche Lösung biete ich für ein Problem meiner Kunden oder potenziellen Kunden an und nutze dieses kostenlose, das darf man ja nicht vergessen, dieses kostenlose Tool, einfach mal für mein persönliches Branding oder das Branding der Firma. Und dabei schrecken viele zurück, weil sie glauben, sie müssen da so eine teure Videoproduktion laufen lassen. Aber das ist ja auch nicht der Fall.
Nee. Also. Und ich springe jetzt mal ganz bewusst von YouTube rüber auf Facebook. Wenn wir bedenken, dass wir in Deutschland täglich 21 Millionen Facebook-Nutzer haben, und der immer gesagt wird, Facebook ist ein totgerittener Gaul, weil ja da die jungen Leute gar nicht mehr sind, dann muss ich mir einfach die Frage stellen, wen will ich denn da erreichen? Also wenn ich bei Facebook als Business unterwegs bin, erreiche ich auch letztendlich die Leute, die die Kohle haben, um unter Umständen von mir ein Produkt zu erwerben. Die jungen Leute finden wir nicht nur auf Instagram und da hauen sie auch schon ab, sondern bei TikTok und sonst irgendwo. Wenn ich ein Produkt habe, bei dem ich weiß, es betrifft die 12- bis 14-Jährigen, 8- bis 13-Jährigen, dann muss ich natürlich in eine andere Richtung hineingehen. Gar keine Frage. Aber gerade die Businessbereiche, die sagen, wir bieten euch die Möglichkeit, bei uns irgendeine Dienstleistung einzukaufen, ein Produkt einzukaufen, da brauche ich ja auf der anderen Seite Menschen, die das Geld haben, dieses auch zu nutzen. Also bin ich bei Facebook gerade im Businessbereich sehr, sehr stark. Und wenn ich dort dann auch noch die Möglichkeiten verschiedenster Kanäle mitnutze und habe einen interessanten Content, also Videoclips auf Facebook einzustellen, ist theoretisch nicht schwer. Praktisch ist das für viele Menschen eine gewisse Scheu, das zu tun, aber nichtsdestotrotz ist es eigentlich nicht schwer. Und
nein, das ist auch nicht
es
schwer.
Muss, bitte?
Das ist auch nicht schwer, also das kriegt man hin. Das ist ein lösbare
Challenge. Es ist für viele Menschen eine Challenge, ganz definitiv, weil sie nämlich auch einmal vor einer Kamera stehen und dann sollen sie unter Umständen etwas dazu sagen. Das ist für viele Menschen, da sind wir wieder bei 85% derjenigen, die mal aufstehen sollen, vor 30 Menschen was zu erzählen.
Ja, da grätsche ich gleich mal rein. Das ist ja eine Frage, wie ich meinen Content gestalte und mit welchem Ziel. Ja, also es muss ja nicht auch jedes Mal etwas sein, wo sich jemand hinstellt und etwas sagt. Und es muss auch nicht jedes Mal der Chef oder ein bestimmter Mitarbeiter selber sein. Wenn Sie auf TikTok sich mal angucken, wie Red Bull das zum Beispiel umsetzt, dann weiß man, warum die keine Nachwuchssorgen haben. Die Leute sind dankbar, für so eine coole Firma wie Red Bull arbeiten zu dürfen. Die haben einfach sich ein Thema genommen, Extremsport, ja, was überhaupt mit dem Getränk null zu tun hat. Aber das macht ja nichts. Also auch das ist Marketing. Ja. Also die bedienen die Zielgruppe mit extrem coolen Stunts und sportlichen Möglichkeiten, sodass die abgefeiert werden, sodass es eben auch Spaß macht, dort arbeiten zu wollen und natürlich völlig hip ist, in Zeiten wie diesen ein absurdes Produkt zu trinken.
Ja,
Also Content Klar. heißt ja nicht immer, ich stelle mich da hin und präsentiere da irgendwas, sondern man kann ja auch kreativ sein.
So. Ja, also bleiben wir mal bei den normalen Handwerker zum Beispiel. Wenn der auf seinen auf Mitarbeiter hinweisen möchte, die er sucht, oder auf neue Kunden hinweisen möchte, dem klarzumachen, jetzt solltest du mal auf diesen Weg gehen, ist für viele eine unglaubliche Herausforderung. Wenn ich den einfachen Weg gehen möchte, ohne dass ich mir über zu viel Content nachhaltig Fragen stellen muss, ist eine Umsetzung mit einem Smartphone, und fast alle diese Dinge werden ja auch mit über 80% über ein Smartphone mittlerweile abgerufen oder angeguckt, nicht die Problematik, eigentlich das mit wenig Aufwand, auch wenig Zeitaufwand zu tun. Es bleibt aber dabei, und das ist meine tägliche Erfahrung, dass viele Menschen da Hürden in sich selber haben. Dann kommt noch dazu, dass die Filme, die ich bei Facebook reinstelle, nach Möglichkeit auch einen verbalen Content brauchen. Also ich muss was dazu sagen. Und wenn ich was dazu sage, dann sollte das nach Möglichkeit auch untertitelt sein. Weil auch, sind wir wieder bei über 80% von Clips, die über Facebook im täglichen Leben angeguckt werden, werden leise angeguckt. Also das ist der Unterschied zu YouTube. Ich gucke mir ganz gezielt einen Film bei YouTube an. Das mache ich nämlich dann in meiner Mittagspause, wenn ich da und da bin, oder ich bin zu Hause und mache da und da oder keine Ahnung wie. Da hole ich es mir gezielt ab. Wenn ich aber die Kommunikationsplattform Facebook nutze und ich sehe einen Film zu irgendetwas, dann sitze ich unter Umständen im Büro, ich sitze unter Umständen in einem Zug oder irgendwo anders und möchte nicht unbedingt die anderen entweder nicht belästigen, oder aber ich will einfach auch nicht, dass irgendjemand mitkriegt, dass ich das tue. Also dann sollten die auch untertitelt sein. Das bedarf natürlich auch wieder einer gewissen Zeit, das ist ja keine Frage. Nur, es werden immer mehr und immer mehr Nutzer, die lieber sich einen Film angucken, als dass sie sagen, ich lese mir etwas durch. Ganz oft ist auch der Text, der bei Facebook-Anzeigen oder Beiträgen auch ist, ein viel zu langer. Weil das menschliche Gehirn will nach 7 Sekunden was Neues haben. Und wenn ich mich irgendwo reinlesen will und wir andauernd das Neue auf die Augen kriegen, muss man zusehen, dass man die Leute damit abholt. Aber es kommt eigentlich nicht ein einziges Unternehmen mehr drum herum, um auf diese Art und Weise auf sich aufmerksam zu machen. Und diejenigen, die Mitarbeiter suchen, auch die sollten einfach nur ihr Unternehmen nach draußen präsentieren, sollten zeigen, wie die Autos aussehen, sie sollten zeigen, die lachenden Gesichter, eventuell, so die Kollegen das mitmachen sollten, wie irgendeine Baustelle oder ein Bürojob oder sonst irgendwas getan wird, die Aufmerksamkeit darüber zu erreichen und dann zu sagen, oh, hier, die finde ich toll, da will ich hin. Ich möchte da weg, wo ich nur griesgrämige Gesichter sehe. Das ist eine permanent wiederholendes Branding. Und das sollte man eben bei Facebook, das darf man auch nicht vergessen, oder eigentlich generell in diesen Medienbereichen regelmäßig tun. Aber wenn ich jeden Tag von morgens zweimal und nachmittags zweimal von Frau Stapel Werbung auf mein Handy sehe, dann wische ich drüber weg, dann lasse ich die weg. Das Branding, das Gesicht ist von Frau Stapel, habe ich trotzdem.
Ja, und ich glaube, man darf den Leuten einfach auch nicht auf den Keks gehen. So, wir haben zwar sonst keinen Kontakt und ich interessiere mich nicht für dich, aber du kannst mein Zeugs kaufen. So, also sobald dieser Eindruck entsteht, finde ich es immer ein bisschen schwierig. Ich habe parallel mal ein bisschen gesucht, weil ich jemanden im Kopf habe. Und zwar, vielleicht kennen Sie sich ja auch, das weiß ich gar nicht, den Mario Engelhardt von der Möbelschreinerei aus Ebergötzen.
Ja, klar.
Den habe ich so vor Augen und denke, krass, also ich bin ihm persönlich nie begegnet, muss ich dazu sagen, ja, aber ich habe den ein bisschen im Blick, weil ich finde, das, was der da macht, das finde ich tatsächlich richtig gut. Ich zeige meine Arbeit und ich zeige meine Leidenschaft, die wir zum Produkt haben. Ich zeige, wie wir als Team fungieren. Also das ist ja eine richtige Story, die er da baut, ne?
Storytelling, so, ganz also, genau. Da fällt mir Knoblauch und Knebel zum Beispiel.
Das macht er wirklich gut, da kann ich wirklich nur sagen, das ist, und es wirkt zumindest so, also er sagt ja auch zwischendurch, er sucht da jemanden, ne? So, die stellen weiter ein und die expandieren und so weiter und zeigt dann auch, wir haben jetzt jemanden gefunden und es wirkt so, als ob das richtig gut funktioniert und ich glaube, der, also was er erreicht ist, dass der Zuschauer oder der Teilhaber hier in dem Fall einfach auch den Eindruck hat, das ist ein richtig netter Betrieb. Also die machen genau. das mit Leidenschaft, die haben ein saugutes Team und offensichtlich er hat sich entschieden, dass sein Gesicht im Vordergrund steht und das finde ich auch in dem Fall clever gelöst so. Also dem ganzen Thema auch noch ein Gesicht zu geben, ein Personal Brand, muss ja nicht immer sein, in dem Fall hat er sich dafür entschieden, finde ich gut gemacht. Also schönes Beispiel für einen Handwerksbetrieb, wollte ich mal in die Runde werfen, wer sich das mal angucken will. Ich mache jetzt einfach mal ungefragt und unbezahlt Werbung. Mario Engelhardt, Engelhardt Möbel, Schreinerei, Ebergötzen.
Dann können wir genauso gut auf Knobloch und Knebel mal hinweisen in Northeim. Die machen nämlich Arbeitsbekleidung. Ja. Und die sind auch sehr, sehr aktiv auf den verschiedensten Kanälen und haben auch einen dementsprechend guten Zulauf. Die sind überall zu sehen. Die sieht man bei Facebook, man sieht sie bei Instagram. Also es ist schön zu beobachten, wie es dann auch innerhalb kurzer Zeit, und das ist bei Herrn Engelhardt genauso. Herr Engelhardt macht das in dieser Art und Weise nicht seit 15 Jahren.
Genau.
Und er macht das nämlich erst seit ziemlich kurzer Zeit.
Ganz genau, also das habe ich vergessen
Knobloch
zu erwähnen.
Und Knebel auch seit ziemlich kurzer Zeit. Ja. Und die kriegen einen unheimlichen Drive drauf, weil sie nämlich verstehen, mit den verschiedensten Medien auf diese Art und Weise umzugehen. Also man kann auch eben als Dienstleister in dieser Art und Weise sehr gut auf sich aufmerksam machen.
Finde ich super. Also von daher, ich unterstütze das absolut. Einfach zu sagen, okay, wir machen da mal was Schönes draus. Ich bin allerdings, muss ich sagen, ein Konzeptionsmensch. Also wenn sich Leute dazu entscheiden, viel auf Video und sowas zu setzen, da darf ein Konzept sein, so das irgendwie fürs ganze Unternehmen passt. Und man sagt, das zieht man dann auch irgendwie als Story oder als roten Faden dann auch wirklich mal durch.
Ja, so wie zum Beispiel Regulander das macht, nicht wahr? Ne? Also die Betreuung, die wir machen, geht genau in die Richtung. Das machen wir mal Werbung in einer Sache. Ja, komme ich jetzt mal gar nicht drum rum. Weil wir ja genau das tun. Also wir holen die Unternehmen da ab, wo sie sind. Wir begleiten sie. Wir sind ein Schaufenster in ihr Unternehmen und erzählen ihre Geschichten.
Genau, genau.
Von daher, was monatlich passiert, was täglich passiert, was verändert sich, welche Produkte werden dargestellt. Und die machen wir eben über Bilder und über Clips. Und so haben die Community da draußen ein permanentes Wiedererkennen des Unternehmens zu den verschiedensten Bereichen genau. Und diese nachhaltig wiederkehrenden Informationen dazu führen eben dazu, dass ein Gesicht auf einmal wahrgenommen wird, eine Marke wahrgenommen wird.
Ja, ja, ja. Machen Sie übrigens gut, finde ich. Ich finde das immer sehr...
Danke.
Sehr erfrischend, das anzusehen, muss ich sagen.
Gefällt ja. mir. Neulich hat mir jemand gesagt, also ich sage das jetzt einfach mal so, während seiner Mittagspause und wenn er so einen doofen Tag gehabt hat, dann geht der auf Regulander und guckt sich die Filme an.
Oh also Gott.
Nimmt ihn dann weg und hat also dann die verschiedensten Bereiche an Informationen zu allen verschiedenen Unternehmen, die da sind. Und das würde ihm immer viel Spaß machen. Damit haben wir erreicht, was wir erreichen wollen. Wir wollen die Menschen begeistern.
Also für diese Zielgruppe finde ich, das ist das absolut richtige Medium, gut ausgewählt. Absolut kann ich nur noch mal unterstützen.
Wobei, da möchte ich noch einen Schwenk hinbringen. Wir müssen jetzt auch nicht weiter von uns reden, aber generell will ich noch mal sagen, dass ich der Meinung bin, dass eigentlich so gut wie jedes Unternehmen auf diese Art und Weise auf sich eben aufmerksam machen kann. Ich muss da keine Werbung im Sinne von wir sind toll und wir verkaufen dir irgendwas. Es reicht auch aus, wenn ich Informationen zu dem, was ich tue, preisgebe. Wenn ich ein Giveaway in gewisser Art und Weise und daraufhin auf mich aufmerksam mache, weil ich erkläre, wie eine bestimmte Arbeitsweise funktioniert, wie unter Umständen Informationen zum Erbrecht sind oder dergleichen mehr. Da muss ich keine Werbung machen. Da kann ich einfach nur mit Fachwissen glänzen und dann auf diesem Weg auch mich aufmerksam machen. Also das nicht zu tun, egal in welchem Bereich hinein, finde ich eigentlich mittlerweile fatal.
Fatal, absolut. Und ich komme ja ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Bitte immer auch, ich will einfach auch Videos sehen, die mir einen Mehrwert liefern. So. Und wenn ich jetzt speziell Plattformen wähle, bei Facebook ist das ein bisschen was anderes, da spült ja die Timeline einfach, was sie spült. Aber wenn ich jetzt auf so einer im Suchbereich mich befinde, wie zum Beispiel YouTube, dann machen Videos Sinn, die tatsächlich ein Problem lösen und die auch bei Suchanfragen ausgespielt werden natürlich. Ne? Also
ja, unbedingt.
Das macht absolut Sinn. Übrigens ein Grund, warum wir diesen tollen Staubsaugwischdingsbums in einem haben. Da war vorher auch erstmal ein YouTube-Video fällig, um zu gucken, macht es tatsächlich Sinn, saugen und wischen in einem? So, was kann man damit machen? Ist es für Tiere geeignet und so weiter und so fort? Hat den Kaufentscheid massiv beeinflusst. Ebenso wie ein Sprühgerät für Wandfarbe. Ja? Kennen Sie das?
Ja.
Man streicht nicht mehr, sondern man sprüht das Zeug.
Ja.
Es sei denn, man guckt das YouTube-Video nicht ganz an, so wie ich, und packt die falsche Farbe rein. Dann gibt es, war mir so auch nicht klar. Ich habe gedacht, okay, das ist schon selbsterklärend hier das Ganze, ne? Und dann neige ich ja ein bisschen dazu, Informationen zu überspringen. Das Ende vom Lied war, dass auf dem schönen Holzparkett ich jede Menge Farbe auf einmal hatte, weil das hat auf einmal Puff. Und dann habe ich gedacht, oh.
Ja, also man muss das dann schon zu Ende gucken. Ja.
Ja.
Aber ich liebe das. Ich liebe das. Wenn ich eine Erklärung haben möchte, gehe ich genau diese Wege und finde ganz viele Informationen in einer Art und Weise, die mir wesentlich schneller dahin helfen, wo ich hin möchte. Manchmal scrolle ich die einfach weiter und da ist die Anfangsinformation mitten in, sondern hinten raus die Information. Man sollte aber auch da sich die Zeit nehmen, um dann vergleichende Clips mit anzuschauen. Ne? Also es ist nicht immer unbedingt jeder, der da sagt, das geht so und so. Das Maß der Dinge.
Meine Erfahrung ist, dass wenn jemand das nett macht und einfach sympathisch ist, dann bleibe ich da auch gerne. Ja, und den Eindruck habe, oh Gott, das ist so ein kleiner Nerd, der weiß genau, wovon er da redet. Ja, so ein Farbspritzer-Nerd oder sowas. Gibt ja für jedes irgendwie so einen Spezialisten. Ne? Worauf ich keine Lust habe, das muss ich ehrlich mal sagen, und da komme ich gleich nochmal zu einer lustigen Geschichte heute Morgen, ist irgendwelche wilden Influencer. Ja, irgendwelche weltberühmten Kati Hummels und wie sie alle heißen, die dann plötzlich mit irgendeinem Produkt durchs Bild laufen, wo ich denke, oh Gott, bitte nicht. Also man sieht, dass du in deinem Leben noch gar keine Wand gestrichen hast. Also lass doch bitte einfach kurz, ne? So, du machst jetzt irgendwie an der Stelle keinen Sinn. Ich habe heute Morgen tatsächlich gestern oder heute in meiner Timeline gehabt, dass sie jetzt auch einen Promi buchen können, der für ihr Unternehmen Werbung macht. So, und ich bin ernsthaft am Überlegen, ob ich das einfach mal mache. So, um auszuprobieren, was findet da eigentlich statt. So, ich mache mal kurz mein Handy auf, weil ich habe natürlich, frech wie das ist, das sofort geteilt. Ralf Richter zum Beispiel. Wie wäre das, wenn Ralf Richter sich einfach mal für mein Unternehmen jetzt ausspricht? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Oder jemand wie Martin Semmelrogge. Meinen Sie, das passt zu mir?
Nein. Nein, das ist mir auch vor die Füße gefallen und da habe ich die Hände im Kopf zusammengeschlagen. Also jetzt nicht, was Martin Semmelrogge als solches betrifft, sondern diese Art und Weise, wie das war und die da vorgeschlagen worden sind. Also
Stars werben für dein Business. So.
Ja.
Da hat man Video-Marketing vom Feinsten. So, ich frage mich, ob das tatsächlich funktioniert. Was ich tatsächlich machen würde, ich würde Ihnen auch gerne einfach mal einen Gruß über einen Star rüberschicken lassen. So wie so eine Grußkarte, wo dann steht, Hallo, Herr von Uslar Gleichen, liebe Grüße von Frau Stapel, sendet Ihnen Martin Semmelrogge.
Also das würde mich, aber das kann ich, glaube ich, nur für mich sprechen, stark verwundern. Also, Was wir aus dem englischen, Quatsch, aus dem chinesischen Markt diesbezüglich heraus wissen, ist ja, dass das Authentische eigentlich das ist, was die Leute interessiert, weil diese anderen Dinge sind nicht mehr glaubwürdig. Und ich habe nicht wirklich das Wissen darum, ob das, was dahinter steckt, auch irgendwie Sinn macht oder nicht Sinn macht. Und wenn ich mir dazu Gedanken mache, was mir Frau Stapel von, wir nehmen jetzt aber, das ist bitte nicht defätistisch gemeint, Herrn Semmelrogge die Nachricht, dann wundere ich mich, dass Frau Stapel es wohl nötig hat, auf irgendjemanden zuzugreifen, der dann einen Gruß rüberschickt. Also sie selber ist nicht wert genug, zu sagen, hier, ich schicke dir den Gruß rüber, denn Frau Stapel sollte ja die wertige Person sein, die mir dann einen Gruß zukommen lässt. Ich glaube, da ist im Moment noch etwas, was wir nachholen müssen, weil der chinesische Markt diesbezüglich sehr weit vorne ist. Es geht um die Authentizität, die wir brauchen, um auch tatsächlich dem Gegenüber klarzumachen, dass wenn ich mit der Sprühdose als Nerd umgehe, dann weiß ich auch, wovon ich rede. Und damit bin ich dann auch tatsächlich da, wo ich sein will.
Sie haben es gerade angesprochen, China. Wollte ich Ihnen zeigen. Ich habe das erste Mal in meinem Leben zwei Bücher gekauft, ohne den Autor tatsächlich zu kennen. Bin ich sehr überrascht. Habe ich mir, kennen Sie den? Den Frank Sieren. Ja, also ich habe natürlich ein bisschen recherchiert, aber ich habe von ihm noch nichts gelesen. Und das habe ich empfohlen bekommen von einer Bekannten von mir, die auch Unternehmerin ist, die sich viel mit dem chinesischen Markt beschäftigt. Und da geht es um Zukunft China und Angst vor China, wie die neue Weltmacht unsere Krise nutzt. Bin ich sehr gespannt. Wollte ich schon mal ankündigen. Ich werde das lesen und hatte jetzt gehofft, Sie kennen das und können mir sagen, Frau Stapel, lassen Sie es.
Nee, aber Sie können es mir einfach mal nochmal rübergeben als Info.
Ja.
Dann können wir uns zu einem anderen Zeitpunkt darüber mal austauschen.
Absolut. Also das steht hier in meiner Pipeline. Zwei dicke Bücher über Zukunft China und was wir da von einer Weltmacht lernen können. Und ich glaube, wir sind am Ende. Aber ich gebe heute nicht auf. Ich werde noch ein allerletztes Mal eine Karte ziehen. Und wenn das heute schon wieder in die Hose geht, dann werde ich mir was ganz anderes für Sie überlegen. Einverstanden? So, für alle, die es nicht wissen, ich habe von einer Kundin die 7 Wege zur Effektivität von Corey bekommen. Und zwar als Kartenset oder Kartendeck. Da sind 50 Karten drin. Und die 7 Wege der Effektivität ist so ein Management-Klassiker, kann man sagen. Ne? Oder? Genau. Und jetzt soll man anhand der Karten sich Gedanken machen, was man noch so zu lernen hat, so in seinem Arbeits- und Lebensalltag. Und meine Idee war, ich ziehe eine Karte und finde irgendwann bei Ihnen den Punkt, wo Sie sagen, ach verdammt, das muss ich lernen.
Bis jetzt haben wir immer Pech gehabt.
Ja, okay. Ich habe gezogen aus der Sparte Gewinn und Gewinndenken. Jetzt bin ich tatsächlich gespannt. Schaffen Sie Systeme, die Gewinn unterstützen, also Win-Win unterstützen. Damit Win-Win funktioniert, müssen Training, Planung, Kommunikation, Budgetierung, Information und alle anderen Systeme dies unterstützen. So können unnötige Konkurrenzsituationen in Kooperationen verwandelt und eine hohe Effektivität erzielt werden. Ha, jetzt bin ich gespannt.
Ja, es ist ja langsam peinlich.
Oh Gott, ich habe keine Lust mehr, jetzt schon.
Weil das ist einer der Grundprinzipien, auf der wir das aufgebaut haben, was wir tun. Also, ja, das ist tatsächlich so. Und ja. gut Ding will auch mit Weile haben. Und wenn man das genau auf dieser Ebene anfasst, kommt man eigentlich auch um diese gegenseitige Win-Win-Situation auch pekuniär gar nicht mehr drumherum. Wenn ich mir das nicht zu kurzfristig male und wieder nur auf ich bezogen bin, dann ist das eigentlich ein sehr erfolgreicher Weg, kann ich bestätigen.
Ich habe keine Lust mehr.
Sorry.
Ich muss hier irgendwas mal erwischen. Vielleicht versuche ich es mal mit Tarotkarten. Obwohl der.
Ja.
Ja. Okay. In diesem Sinne.
Es war wieder total schön. Vielen lieben Dank. Ich hoffe,
ihr
da draußen habt auch ordentlich was mitgenommen aus dieser Folge. Wir freuen uns auf Anregungen, wir freuen uns auf die nächste Folge. Liebe Frau Stapel, bleiben Sie gesund. Bis dahin.
Über alles. Ich wünsche Ihnen was. Liebe Grüße.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Regiolanda und der Stapelfuchs GmbH. Bis zum nächsten Mal.